Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Forscher der Technischen Universität Kaiserslautern haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sie Gedächtnisneuronen von Fruchtfliegen erkennen können.
Ziel unserer Forschung ist, versuchen zu verstehen, wie zellulär Gedächtnis im Gehirn gespeichert wird. Und da wissen wir immer noch sehr wenig. Und der Grund hierfür ist, dass die Neuronen, die das Gedächtnis speichern, nicht unterscheidbar sind von solchen Neuronen, die kein Gedächtnis speichern.
Und wie man die Neuronen erkennt, die für die Speicherung von Langzeiterinnerungen im Gehirn verantwortlich sind, darüber haben wir mit Professor Jan Pilage gesprochen. Und wir gehen der Frage nach, wie zu trockene Tannine im Rotwein durch Traubenfarbstoffe weich werden können. Zunächst aber blicken wir auf die fast 20 Jahre alte Idee, Berge weiß zu streichen, um das Abschmelzen von Gletschern zu stoppen. Am Mikrofon der Sendung Uli Blumenthal.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Seit den 80er Jahren sind geschätzte 40% der Gletscher in den südamerikanischen Anden verschwunden, geschmolzen durch den Klimawandel. Vor 10 Jahren kam ein peruanischer Erfinder auf die Idee, wie das zu stoppen sei, die Berge einfach weiß streichen. Tolle Idee, was wurde daraus? Annike Meyer ist der Sache nachgegangen.
Es ist der Mai im Jahr 2010. Winter in den peruanischen Anden. Von Schnee und Eis ist in den letzten Jahren allerdings immer weniger zu sehen. Schätzungen zufolge sind bereits 40% der Andengletscher abgeschmolzen.
Wissenschaftler denken, das wird nicht rückgängig zu machen sein. Wir sollen sitzen und nichts tun und uns daran gewöhnen, ohne sie klarzukommen.
Sagt Eduardo Gold in die Kamera eines der vielen Journalisten, die ihn seit kurzem alle sprechen wollen.
Ich lehne das ab. Ich ziehe es vor, Experimente zu machen und etwas zu erfinden, das uns Hoffnung gibt.
Wenige Monate zuvor hat der peruanische Erfinder eines der Stipendien gewonnen, die die Weltbank 2009 im Rahmen des Wettbewerbs 100 Ideen zur Rettung des Planeten ausgelobt hatte. Seine Idee, das Abschmelzen der Gletscher zu stoppen, indem man die Berge weiß streicht. Tatsächlich ist das nicht ganz so absurd, wie es klingt.
Ja, also es soll schon lokal möglicherweise funktionieren, weil es beeinflusst die Albedo.
Sonja Seneviratne ist Professorin für Landklimadynamik an der ETH Zürich und Mitverfasserin des Sonderberichts des IPCC zum 1,5-Grad-Ziel.
Also Albedo ist eigentlich die Reflektivität vom Boden. Und wenn die Oberfläche heller ist, dann heißt es, dass die solare Strahlung stärker reflektiert wird. Und das führt eigentlich zu einer lokalen Kühlung. Das ist die Idee. Und das wird eigentlich schon verwendet, zum Beispiel im Mittelmeerraum, in Städten in Griechenland. Also die Häuser sind oft weiß gestrichen und es ist genau die gleiche Idee, dass es zu einer Kühlung führt.
In Sommern, die vielerorts immer heißer werden, findet der Albedo-Effekt auch jenseits des Mittelmeerraumes in städtebaulichen Projekten Anwendung. Ob Dächer in New York, Straßen in Los Angeles oder Bahnschienen in Österreich, weiße Farbe gibt derzeit allem einen coolen Touch. Ein Computermodell aus der Gruppe von Sonja Seneviratne zeigt, dass der Albedo-Effekt auch in ländlichen Räumen positive Auswirkungen haben kann. Dabei kommt allerdings keine Farbe zum Einsatz, sondern spezielle Aussaat- und Erntetechniken. In Ökosystemen wie dem Gebirge sind die Auswirkungen des Effektes bisher allerdings nicht untersucht. 2010 beginnt Eduardo Gold, den Gipfel des Chalon Sombrero mit einer Mischung aus Kalk, Eiweiß, Zitrone und Wasser zu weißeln. Unterstützt wird er dabei von der lokalen Regierung der Region Ayacucho und freiwilligen Helfern aus dem benachbarten Andendorf Licapa. 9 Jahre später, im Juli 2019. Wieder ist es Winter in den peruanischen Anden. Das kleine Dorf liegt ziemlich ab vom Schuss. Die Telefonleitung ist dementsprechend miserabel.
Hallo.
Carlos Altamirano ist einer der lokalen Unterstützer des Projektes. Er hat die Streichaktion 2010 maßgeblich mitorganisiert.
Als wir anfingen, war der Berg so gut wie schneefrei. Wir haben es geschafft, etwa 20 Hektar mit weißer Farbe zu bedecken. Wir haben dann die Temperaturunterschiede gemessen und auf den dunklen Steinen waren es fast 30 Grad Celsius, auf den weiß gestrichenen 5. 25 Grad Unterschied.
Videoaufnahmen vom März 2011 zeigen deutlich mehr Schnee auf dem Berg als im Jahr zuvor. Aber schon bald stellt sich heraus, die Kalkfarbe ist nicht witterungsbeständig. Eine neue Farbrezeptur muss her, aber dazu kommt es nicht mehr. Der peruanische Umweltminister war von Anfang an gegen die Streichaktion und legt Steine in den Weg, wo er nur kann. Auch die Weltbank hat Bedenken bekommen. Der Effekt auf das Ökosystem ist nicht wissenschaftlich untersucht. Die Auszahlung des Preisgeldes soll erst stattfinden, wenn eine entsprechende Studie durchgeführt wurde. Dafür fehlen aber die finanziellen Mittel. Eduardo Gold und seine Unterstützer versuchen daraufhin, auch ohne das Geld der Weltbank weiterzukommen. Ein langfristiger Erfolg des Projektes sei durchaus denkbar, meint Sonja Seneviratne, wenn es auch keine Lösung für das grundsätzliche Problem ist, den Klimawandel.
Man muss das gut studieren, man muss gut schauen, ob es keine Nebenwirkungen hat, die möglicherweise gefährlich wären. Das ist natürlich schon ein mögliches Problem. Aber das ist schon eine mögliche Lösung, denke ich mal. Einfach auf lokale bis regionale Skala, nicht mehr als das. Also ich würde sagen, ja, warum nicht? Aber die Priorität ist wirklich, CO2-Emissionen jetzt zu reduzieren und auf Null zu bringen. Also das ist das Allerwichtigste. Aber das liegt nicht in den Händen von jeder Person, das zu beeinflussen.
Im November 2014 stirbt Eduardo Gold für alle unerwartet. Die Farbe am Gipfel des Chalon Sombrero ist schon lange von den Steinen gewaschen. In diesem Winter von 2019 sieht man von die Kappe aus wieder nur sehr wenig Schnee. Aber viele in der Umgebung denken, das wird sich wieder ändern.
Vor 50 Jahren waren die Berge rundherum weiß. Seitdem die Gletscher schmelzen, hat sich vieles verändert. Der Boden speichert das Wasser nicht, es gibt kein Futter für die Tiere. Andere Landwirtschaft kann man auf dieser Höhe schlecht betreiben. Es gibt hier nichts mehr, von dem man leben kann. Die Leute sind weggezogen. Aber das Projekt hat die Hoffnung auf Rückkehr geweckt.
Carlos Altamirano sucht nach einer Möglichkeit, um das Projekt wieder aufleben zu lassen. Eine Vision, die viele der ehemaligen Helfer Eduardo Golds teilen.
Es wird nicht besser, wenn wir jammern. Ich halte mich an das, was Eduardo gesagt hat. Ich bringe lieber ein Projekt voran.
Berge in den Anden weiß streichen, um das Abschmelzen von Gletschern zu stoppen. Eine verrückte oder vielleicht eine tolle Idee. Wir haben jedenfalls nachgefragt, was wurde daraus? Ein Beitrag von Anneke Meyer. In zwei Wochen dann geht es an dieser Stelle in der Rubrik Tolle Idee, was wurde daraus? Um ein neues Verfahren zur umweltfreundlichen Wasserstoffproduktion. Wie werden Erinnerungen in unserem Gedächtnis gespeichert und was passiert dabei auf molekularer Ebene? Diesen Fragen gehen Forscher der Technischen Universität Kaiserslautern nach. Und dazu haben sie ein Werkzeug entwickelt, mit dem sie Langzeiterinnerungen im Gehirn von Fruchtfliegen einerseits beobachten und andererseits auch verändern können. Die Ergebnisse haben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift PLOS Biology veröffentlicht. Ich habe vor der Sendung mit Professor Dr. Jan Pilage getelefoniert von der Abteilung Zoologie Neurobiologie der TU Kaiserslautern und ich habe ihn zunächst gefragt, wie dieses Verfahren funktioniert, mit dem man das Anlegen von Langzeiterinnerungen beobachten kann.
Das Verfahren sieht so aus, dass wir in die Fruchtfliege ein genetisches Element hereingebracht haben, das uns erlaubt, die Aktivität von Gedächtnisleistungen wiederzuspiegeln. Das heißt, dieses Werkzeug wird angeschaltet, wenn eine Langzeiterinnerung gebildet wird, und zwar ausschließlich in den Neuronen, in denen diese Erinnerung dann gespeichert werden soll. Wir können dann im Anschluss dieses Werkzeug benutzen, um Reporter anzuschalten, entweder um diese Neurone sichtbar zu machen, sie leuchten dann grün auf, oder um ihre Aktivität zu manipulieren.
Sie sprechen die ganze Zeit von einem Werkzeug. Wie muss man sich ein solches Werkzeug vorstellen, mit dem man die Aktivität von Neuronen sichtbar machen kann?
Es geht um eine DNA-Sequenz, die wir in das Fliegengenom einbringen. Und diese DNA-Sequenz besteht aus der Bindungsstelle für ein Protein, das entscheidend für die Gedächtnisbildung sowohl bei der Fliege als auch bei dem Menschen ist. Dieses sogenannte CREB-Binding-Protein bindet dann an dieses DNA-Element und aktiviert ein weiteres Protein, dessen Aktivität wir dann nutzen können, um diese Neurone entweder sichtbar zu machen oder zu manipulieren.
Und mit dieser DNA-Sequenz, die Sie entwickelt haben, namens Camel, kann man mit der die Neuronen identifizieren, die für das Langzeitgedächtnis relevant sind?
Genau, so ist es. Wir können hiermit dann ablesen, welche Neuronen in der Zeit eine Langzeiterinnerung speichern. Das Ganze sieht so aus, dass Langzeiterinnerungen Proteinsynthese benötigen. Das heißt, wir markieren nur solche Neurone, die wirklich zelluläre Veränderungen machen und in denen dann das Gedächtnis gespeichert wird. Im weiteren Schritt können wir dann eben hintergeschaltet diese Zellen sichtbar machen oder ihre Aktivität manipulieren, um wirklich nachzuweisen, dass wir das Gedächtnis beeinflussen können.
Und wie können Sie das nachweisen, dass Sie das Gedächtnis beeinflusst haben? Also wie ist sozusagen der Versuchsaufbau im Gehirn der Fliege, wenn man das so formulieren kann überhaupt?
Zunächst müssen wir ja ein Gedächtnis bilden innerhalb des Fruchtfliegengehirns. Und dafür verwenden wir einen Ansatz ähnlich der Pavlovschen Konditionierung bei seinem Hund. Das heißt, wir paaren einen Duftstoff mit einem negativen Erlebnis in der Fliege. In diesem Fall geben wir einen kleinen Elektroschock. Und die Fliege wird sich dann an diesen Duft erinnern und ihn als negatives Erlebnis abspeichern. Dieses negative Erlebnis führt dann zu einer Bildung einer Langzeiterinnerung, der Aktivierung unseres Camel-Reporters. Und dann können wir zum Beispiel die Aktivität dieser Neurone ausschalten, dadurch, dass wir selektiv ein Toxin in diesen Neuronen exprimieren. Umgekehrt können wir prinzipiell auch diese Neurone artifiziell anschalten, um zu schauen, ob wir selektiv das Gedächtnis wieder abrufen können.
Und Sie können quasi damit dieses negative Erlebnis für die Fliege für einen bestimmten Zeitraum ausblenden, quasi, sodass sich das Tier daran nicht mehr erinnert.
Genau, wir manipulieren nicht die Bildung von Gedächtnis selber, sondern dadurch, dass wir die Gedächtnisneurone selektiv ausschalten können, die Aktivität hemmen können dieser Neurone, ist die Fliege nicht mehr in der Lage, das Gedächtnis abzurufen. Das heißt, das Gedächtnis wird immer noch gespeichert in diesen Neuronen. Dadurch, dass diese Neurone aber nicht mehr aktiviert werden können, sind sie nicht in der Lage, die negative Erinnerung abzurufen. Ein Prozess, der am Ende möglicherweise auch relevant ist für unser Verständnis in Menschen, um negative Erinnerungen zu blocken.
Aber es gibt diese negative Erinnerung noch. Sie ist nur für einen ganz bestimmten Zeitraum quasi ausgeblendet, weil Sie diesen Schalter namens Camel dann betätigt haben.
Genau, das liegt daran, dass das Protein, das wir benutzen, eben das endogene Protein ist, das auch normalerweise die Gedächtnisbildung kontrolliert. Und dieses Protein, CREB, ist für eine Dauer von 7 Tagen dafür verantwortlich, dass eine Langzeiterinnerung gebildet und aufrechterhalten wird. Und nur während dieses Zeitpunkts blocken wir die Aktivität in den Neuronen. Nach diesem Zeitpunkt können die Neurone wieder aktiv werden und somit kann auch das Gedächtnis wieder abgerufen werden. Und das dient uns als Beweis, dass in der Tat unsere Manipulation selektiv nur über einen temporären Zeitraum die Erinnerung blockieren kann, aber nicht die Formierung oder Bildung des Langzeitgedächtnisses selbst schädigt.
Sie können jetzt eigentlich die Neuronen damit identifizieren, die für das Langzeitgedächtnis im Gehirn der Fliege relevant sind.
Genau, dieses Tool markiert selektiv Langzeitneurone und nur diese Neurone können wir dann auch manipulieren und feststellen, wie denn auf zellulärer Ebene im nächsten Schritt denn Langzeiterinnerungen in diesen Neuronen gespeichert werden. Ein Prozess, der bisher nicht bekannt ist.
Und worin besteht die nächste Stufe Ihrer Forschung?
Genau, das nächste spannende Experiment ist wirklich zu versuchen, ein artifizielles Gedächtnis herzustellen. Wenn wir in der Lage sind, komplett neutrale Stimuli so miteinander zu verbinden, dass die Fliege sich über Tage daran erinnert, ermöglicht es uns dann, die Neurone und die zellulären Veränderungen in diesen Neuronen detailliert zu charakterisieren und wirklich zu verstehen, wie denn ein Gedächtnis innerhalb eines einzelnen Neurons abgelegt wird. Ein Prozess, der bisher unbekannt ist in allen Spezies, die momentan untersucht werden.
Wie werden Langzeiterinnerungen im Gedächtnis gespeichert? Ich habe darüber mit Professor Dr. Jan Pilage gesprochen von der Technischen Universität Kaiserslautern, der diese Frage an Fruchtfliegen, schweres Wort, untersucht. Deutschland ist für seinen Riesling weltberühmt und aufgrund des im Moment jedenfalls noch moderaten Klimas ja auch eine Weißweinregion ist. Die besten roten Tropfen hierzulande sind Spätburgunder und der ist nicht sehr farbintensiv und eher weich. Mit Rotweinen aus wärmeren Anbaugebieten in Frankreich, Spanien oder Italien verhält es sich aber anders. Sie sind kräftig, alkoholreich, aber leider oft auch sehr trocken. Dafür verantwortlich sind die berühmten Tannine. Wie man ihre Wirkung abpuffern kann, das zeigt jetzt eine Studie aus den USA. Details von Volker Mrasek.
Das ist ein kleiner Wein, das ist kein großer Rotwein. Er hat kein Volumen, hat keine Wärme, keine Molligkeit.
Geprägt gar nicht vom Gerbstoff, hat aber den Körper nicht. Eine typische Verkostung von Rotweinen.
In den ersten 10, 20 Sekunden passiert so viel im Mund, wenn man den Wein probiert. Da ist die Säure, da ist die Fruchtigkeit, da ist der Alkohol. Aber dann schwillt das alles ab und was hängen bleibt, ist dann Trockenheit.
Ulrich Fischer, Dozent am Weincampus in Neustadt an der Weinstraße und Honorarprofessor an der TU Kaiserslautern.
Weinexperten und Sommeliers sprechen gerne von trockenen Tanninen.
Tannine sind Gerbstoffe aus Kernen und Schalen der Weinbeere. Am Anfang lässt man sie für eine Weile in Kontakt mit dem unvergorenen Traubensaft, denn sie sollen ganz bewusst in den Most übergehen. Tannine geben einem Wein nämlich später Körper und Kraft. Doch zu viele dürfen es auch nicht sein. Dann wirken sie adstringierend, wie man sagt, und es zieht einem die Schleimhäute im Mund zusammen.
Tatsache ist, dass es nicht wenige Verbraucher gibt, die gerne Rotwein trinken, aber dieses pelzige Gefühl nicht so mögen.
Einen Toast auf Forscherinnen an der Universität von Kalifornien in Davis. Die sind jetzt tiefer in die Physik und Chemie der trockenen Tannine eingetaucht. Unter ihnen die Biochemikerin Aude Watrelot.
It's known to be interaction between.
Man weiß, dass die Tannine in unserem Mund mit Proteinen aus dem Speichel reagieren und praktisch verklumpen. Das führt zur Adstringenz. Der Speichel ist dann nicht mehr so gleitfähig.
Die Französin analysierte Rotwein aus zwei der beliebtesten Rebsorten, kräftigen Cabernet Sauvignon und weicheren Pinot Noir oder Spätburgunder. Dabei bestätigte sich zunächst einmal, der Cabernet erscheint trockener, weil er viel mehr und größere Tannine enthält als Spätburgunder und die dann den Speichelfluss umso stärker hemmen. Aber es gab auch noch einen anderen interessanten Befund. Tannine sind große Makromoleküle mit unzähligen chemischen Bindungsstellen und die werden auch von Farbstoffen besetzt.
Es geht hier um Verbindungen, die die Tannine mit Anthocyanen eingehen. Das sind die Farbstoffe oder Pigmente in den Schalen roter Weinbeeren. Sie entstehen schon beim Zerstampfen der Trauben nach der Ernte und später auch noch bei der Gärung und Lagerung des Weins.
Je stärker ein Tannin mit Anthocyanen belegt ist, desto weniger Speichelproteine können daran andocken und verklumpend wirken. Was also, wenn es gelänge, die Pigmentierung der Gerbstoffe gezielt zu steigern? Gibt es Wege für Winzer, Tannine auf diese Weise weich zu kriegen? Ja, sagt Aude Watrelot.
Winzer können das zum Beispiel über die Auswahl der Hefen steuern. Da gibt es Stämme, die die Pigmentierung der Tannine bei der Vergärung des Mostes fördern und so die adstringierende Wirkung vermindern könnten.
Ulrich Fischer geht davon aus, dass Winzer auch schon vor der Gärung etwas tun können, während der Most mit den Beerenschalen und Kernen in Kontakt ist. Sie müssten diesen Prozess in der Kälte ablaufen lassen.
Sodass keine Gärung beginnen kann. Was dann passiert? Die Anthocyane werden gut herausgezogen, er wird also schon farbig. Wenn jetzt die Gärung beginnt, der Alkohol die Tannine aus den Kernen und aus der Schale zusätzlich extrahiert, habe ich eine ansteigende Menge an diesen Tanninen, farblos, die aber dann schon auf eine große Menge an Anthocyanen trifft und damit kann ich Einfluss nehmen, wie diese Tannine zusammengesetzt sind, wie hoch der Anthocyangehalt ist. Und daher ist das jetzt sehr wichtig, diese Arbeit von den Kollegen in Davis. Also da lernen wir schon was für sehr praktische Tun.
Am Ende könnten auch Verbraucher profitieren durch Rotweine, die zwar schwer und kräftig sind, aber nicht mehr so austrocknend.
Wie zu trockene Tannine durch Traubenfarbstoffe weich werden können. Volker Mrazek über Pigmente gegen eine Pelzzunge. Wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Michael Stang.
Bislang war unklar, weshalb manche der nahezu lautlos fliegenden Schleiereulen ein helles Gefieder besitzen, was für nachtaktive Tiere äußerst ungewöhnlich ist. Dieser Frage ist ein internationales Forschungsteam nachgegangen. Wie die Biowissenschaftler im Fachblatt Nature Ecology and Evolution schreiben, haben sie bei Experimenten ausgestopfte helle und dunkle Eulen an Leinen befestigt, durch das Mondlicht auf Feldmäuse fliegen lassen, um einen Angriff zu simulieren. Dabei sahen sie, dass das helle Gefieder der Testeulen im Licht des Mondes geradezu strahlte. Dies versetzte die kleinen nachtaktiven Beutetiere in eine kurze Starre. Diese Schockstarre machen sich die Greifvögel offenbar zunutze und können die Mäuse daher leicht erlegen, so die Studienautoren.
Die meisten Patienten profitieren von implantierten Defibrillatoren.
Jedes Jahr werden europaweit mehr als 100.000 sogenannte Cardioverter-Defibrillatoren für Menschen mit Herzrhythmusstörungen eingesetzt, um einem plötzlichen Herztod vorzubeugen. Ein Team der Universitätsmedizin Göttingen hat nun die Daten von mehr als 2.300 Patienten in 15 europäischen Ländern ausgewertet. Im Fachblatt The Lancet heißt es, dass sich in der Gesamtgruppe ein deutlicher Überlebensvorteil von 27% zeigte. Neben einem durchschnittlichen Überlebensvorteil aller Patienten wurde jedoch auch deutlich, dass Patienten über 75 Jahre, Diabetiker oder Patienten mit mehreren Begleiterkrankungen nicht oder nicht mehr vom prophylaktischen Einsatz eines solchen Implantats profitieren.
Genetiker entdecken ungewöhnliche Geschlechterverhältnisse.
2017 sorgte eine Studie für Aufsehen, wonach 3/4 der untersuchten Mammuts männlich waren. Normalerweise halten sich die Geschlechter bei Säugetieren grob die Waage. Ob solche Verzerrungen auch bei anderen Arten auftreten, hat ein polnisch-australisches Genetikteam in verschiedenen Sammlungen untersucht. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS darlegen, konnten sie sowohl bei Bisons als auch bei Braunbären nachweisen, dass 3 von 4 der untersuchten Tiere männlich waren. Die Studienautoren vermuten, dass dies an dem Verhalten junger Männchen liegt, die durch Übermut häufiger verunglücken und dadurch seltener Raubtieren zum Opfer fallen. Dadurch bleiben ihre Knochen statistisch betrachtet öfter der Wissenschaft erhalten. Ebenso könnten Museumssammlungen die Geschlechterverhältnisse verzerren, da Kuratoren eher etwa prächtige Hirsche samt Geweih in ihre Sammlungen aufnehmen als Weibchen.
Der Klimawandel könnte den Bananenanbau erschweren.
Biowissenschaftler der Universität von Exeter haben für 27 Länder bis zum Jahr 2050 berechnet, wie sich die Bananenernte im Zuge des prognostizierten Klimawandels je nach Region verändern wird. Für die Erhebung kombinierten die britischen Forscher Informationen zu den Erträgen der vergangenen Jahre mit Daten zu jährlichen Durchschnittstemperaturen und Niederschlägen. Das Ergebnis: Große Verluste werden demnach Brasilien, Indien und Kolumbien zu verzeichnen haben, heißt es im Fachblatt Nature Climate Change.
In Australien steigt die Zahl der Paracetamol-Überdosierungen.
Ein Medizinerteam aus Sydney hat untersucht, wie groß die Gesundheitsrisiken durch eine Überdosierung des Schmerzmittels Paracetamol sind. Wie die Forschenden im Medical Journal of Australia darlegen, wurden in Australien in der Dekade bis 2017 fast 100.000 Mal Patienten wegen einer Überdosierung im Krankenhaus behandelt. Mehr als 200 davon starben. Im untersuchten Zeitraum stieg die Zahl der gemeldeten Vergiftungsfälle um 44%. Den Studienautoren zufolge ist Paracetamol mittlerweile die Hauptursache für Vergiftungen in Australien.
In Deutschland wurden wieder mehr Kinder geboren.
Und zwar 2.600 bzw. 0,3% mehr als im Vorjahr. Damit ist die Zahl der Geburten in Deutschland auf 787.500 Babys gestiegen, teilte heute das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau blieb bei 1,57 Kindern. Die Mütter von fast 43.000 geborenen Babys waren 40 Jahre oder älter. Zwar war ihre Geburtenhäufigkeit mit 88 Kindern je 1.000 Frauen immer noch relativ gering, hat sich aber gegenüber dem Jahr 1990 fast vervierfacht.
Sternzeit, 3. September. Die NASA zahlt für den Mondtransport. Kurz nach dem 50. Jahrestag der Landung von Apollo 11 läuft wieder ein Wettlauf zum Mond. Es geht darum, wann die ersten kommerziellen Missionen auf der staubigen Oberfläche aufsetzen. Commercial Lunar Payload Services heißt das NASA-Programm, etwa kommerzieller Mondtransport, abgekürzt CLPS, CLIPS. Die NASA will den größten Teil des Materialtransports von privaten Unternehmen erledigen lassen. Salopp gesagt, soll es künftig auch auf dem Mond so etwas wie Paketdienste geben. Für CLIPS stehen in den nächsten 10 Jahren mehr als 2,5 Milliarden Dollar zur Verfügung. Unternehmen, die solche Dienste anbieten wollen, können sich bewerben und erhalten dann einen Vertrag, der regelt, was für welche Summe wann geliefert werden soll. Solche finanzielle Unterstützung gibt es in Deutschland und Europa nicht. Zwar ist die Firma PT Scientists aus Berlin-Marzahn derzeit so nah an einem Flug zum Mond wie wohl kein anderes Privatunternehmen weltweit. Dennoch läuft das Start-up, das Experimente, Rover und eine Mobilfunkbasisstation auf die Mondoberfläche bringen will, derzeit durch ein Insolvenzverfahren. Es gibt vertragliche Beziehungen zu ESA, DLR und der Ariane-Gruppe. Doch es fehlen die entscheidenden Mittel für einen Flug zum Mond in 2 Jahren. Im Erfolgsfall gelänge dem Berliner Unternehmen die erste private Landung auf dem Mond. Wagemutige Mondfahrer erhalten in Deutschland und Europa kaum mehr als Schulterklopfen. Echte Unterstützung für solche Projekte gibt es bisher nur in den USA.
Mit den neuen Vorwürfen der Bundesregierung gegen die Mautbetreiberfirmen beschäftigt sich Wirtschaftsgesellschaft 17.05 Uhr. Und das war Forschung aktuell heute mit Uli Blumenthal.